Erster Teil. Meine Ordensbrüder sind bemüht, Zweifel zu meiden. Sie glauben, Zweifel machen sie schwach. Sie begreifen nicht, dass der Zweifel der Beginn von wahrhaftigem Verstehen ist und demzufolge wahrhaftige Stärke. Aus dem Tagebuch von Hurlo, dem Gerissenen. 1.
Man sagt, die Schwärze der Nacht selbst habe ihn hervorgebracht, und er sickere aus der Dunkelheit hinein und hinaus, als wäre er ein Teil von ihr.
Der alte Turnell, der Steinmetz, stellte seinen Krug Bier ab, wischte sich den Schaum vom buschigen Schnurrbart und musterte die anderen drei Kerle am Tisch mit einem wissenden Blick. Sie alle nickten über ihren Krügen. Sie hatten Ähnliches gehört. Die Taverne zum Radkasten war voll, so wie fast jeden Abend in den letzten Wochen. Die Menschen in Steingrad fühlten sich seit einiger Zeit nicht mehr sicher. Und so war es nur natürlich, dass sie sich versammelten. Und doch konnten sie nicht aufhören, über die Sache zu reden, die sie mit solchem Grauen erfüllte.
»Jemand hat mir erzählt, dass er keine Geräusche macht und nicht mal einen Mund hat«,
sagte da Mesh, der Tintenmacher.
»Nein, ich habe gehört, er hat sogar drei Mäuler«,
widersprach Trina, die Flickschusterin.
»Eins speit Säure, eines Gift, und eine schreit so laut, dass einem die Ohren davon bluten.«
»Ich habe sein Werk mal mit eigenen Augen gesehen. Die armen Teufel waren nicht verbrannt oder vergiftet oder so«,
sagte der alte Turner.
»Sie alle und jeder von denen sind zu Tode gewürgt worden, ohne dass Fingerabdrücke auf den Hälsen gewesen wären.«
Die Menschen hatten diesen neuen Mörder den Spitznamen Steingradwürger gegeben. Seine Opfer tauchten jede Nacht auf, vom Künstlerweg bis hinab zu den Docks. Und nicht nur Männer und Frauen, auch Kinder waren darunter. Dieser Schattendämon, der ein paar Monate zuvor umgegangen war, war schon übel genug gewesen. Doch der hatte immer die Regimekritiker und Aufrührer als Ziel gewählt. Der Steingradwürger schien jedoch weder ein Motiv noch ein Muster zu haben. Und das machte ihn umso furchterregender. Die Eltern begannen, ihre Kinder nachts drinnen zu behalten, und selbst die zahmsten Miezen trugen ein Messer mit sich herum, wenn sie in der Stadt unterwegs waren. Im Verlauf des letzten Monats war die Hauptstadt des Imperiums der Stürme von einer Angst gepackt worden, die kurz davor zu sein schien, sich in einer stadtweiten Panik zu entladen.
»Sie sagen, dass er keine Sonne verträgt«, sagte Mesh. »Das ist doch was, oder nicht?«
»Falls es stimmt«,
sagte Trina.
»Mein Kater hat was Merkwürdiges gehört, unten an den Docks«,
sagte Hooper, der Schneider. Er war ein ruhiger Kerl, aber von den anderen wohl geachtet, da er der erfolgreichste unter ihnen war. Er hatte sogar schon Kleider für Lady Hampest und Erzlady Basham geschneidert, zwei der elegantesten Adligen im Imperium.
»Kennt ihr das alte Lagerhaus am westlichen Ufer der Kaufmannsgabel?«
»Das seit 10 Jahren langsam in sich zusammenfällt?« fragte Trina.
»Genau das«, sagte Hooper. »Auf jeden Fall war mein Kater da unten und hat mit Jacklow, dem Fischer, verhandelt. Kennt ihr den?« »Das ist mein Cousin«,
rief Mesh, immer darauf bedacht, Hooper auf jede nur erdenkliche Weise zu beeindrucken. Hooper warf dem jüngsten Mitglied der Truppe einen Blick zu, dann sagte er,
»Sei es, wie es mag. Meinem Kater und mir ist Jacklow als ehrlicher Kerl bekannt, der immer kristallklar ist. Und er hat gesagt, jemand hat in den letzten Monaten dort in diesem Lagerhaus herumgelungert. Jemand, der nicht völlig normal ist.«
»Das ist ja ungefähr der gleiche Zeitraum, in dem die Morde begonnen haben«,
stellte der alte Turner fest. Hooper nickte ernst und nahm einen Schluck aus seinem Krug.
»Woher weiß Jacklow, dass jemand Unnatürliches da herumlungert?«, fragte Trina. »Hat er ihn gesehen?«
Hooper schüttelte den Kopf.
Er hört immer nur, wie es dort bei Sonnenuntergang heult und stöhnt, als wäre es ein Tier.
»Geschieht fast jede Nacht«, sagt er.
Mesh erschauderte.
»Wird mir noch Albträume bescheren, wenn wir weiter von sowas reden?« »Sei kein Weichei«, sagte Hooper.
Mesh wandte sich mit fliehendem Blick Trina zu.
»Denkst du nicht auch, Trin? Der hier ist sogar schlimmer als der Schattendämon.«
Bevor Trina antworten konnte, warf eine neue Stimme ein. »Glaubst du?« Der Sprecher saß am Nachbartisch. Er hatte sich mit überkreuzten Armen auf seinem Stuhl zurückgelehnt. Er trug eine feine Jacke und die Krawatte eines Lords. Und er passte nicht ganz in den Radkasten. Aber noch merkwürdiger war, dass er eine Brille mit so dunklen Gläsern trug, dass sie seine Augen verbargen.
»Und wer würde da wohl einen Kampf gewinnen? Was denkt ihr?«
Die Kunsthandwerker sahen einander an.
»Zwischen dem Würger und dem Schattendämon?« fragte Hooper.
»Ich würde mein Geld auf den Dämon setzen«, sagte der Neuankömmling.
»Warum sollten sie gegeneinander kämpfen?« fragte Mesh.
»Wahrscheinlich sind sie doch verbündet«, stimmte Trina zu.
Der Neuankömmling zuckte mit den Schultern.
»Ich schätze, das wäre möglich.« »Aber wenn ich recht bedenke«, sagte der alte Turner
und rieb sich mit Daumen und Zeigefinger gedankenverloren über den Schnauzer.
»Sie könnten auch kämpfen, wisst ihr, um das Revier.«
»Könnte sein«, sagte der Neuankömmling. »Oder vielleicht kämpfen sie auch, weil der Schattendämon Buße für seine vergangenen Verbrechen tun will.«
Sie warfen einander erneut Blicke zu.
»Hab dich noch nie hier gesehen, Fremder«, sagte der alte Turner schließlich. »Hast einen Namen?«
Der Mann grinste.
»Ihr dürft mich Red nennen«,